D-Radio Wissen. Update.
Anfangs gab er sich noch ganz entspannt, der linken Politiker Bodo Ramelow auf dem Weg zu seiner Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag.
Mit einer Hoffnung, dass im ersten Wahlgang die Dinge ganz schnell sich erledigen.
Dann wurde es doch ein kleiner Krimi bei der Auszählung. Als eine, die eine entscheidende Stimme fehlte.
Ja, damit ist der erste Wahlgang für Bodo Ramelow gescheitert, und zwar an einer ungültigen Stimme.
Im zweiten Wahlgang hat es dann aber doch geklappt.
Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, den Abgeordneten Bodo Ramelow, entfielen 46 Ja-Stimmen.
Update.
Thüringen schreibt Geschichte mit dem ersten Ministerpräsidenten der Linken in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist unser Schwerpunktthema. Herzlich willkommen zum Update. Ich bin Ablo Afakama. Ein Regierungschef der Linkspartei, die vielen als Nachfolgepartei der SED gilt. 25 Jahre nach dem Mauerfall in einem ostdeutschen Bundesland. Diese Aussicht hatte Thüringen gespalten.
Es ist eine Ohrfeige für jeden Demokraten, wenn die Nachfolgepartei der SED sich jetzt wieder anschickt, wieder die Regierungsgewalt zu übernehmen.
Ich bin der Meinung, dass ein Politikwechsel dringend nötig ist. Und der geht halt nicht, wenn man immer dieselben Parteien nimmt.
Noch heute konnte diese Spaltung jeder mitbekommen. Vor dem Landtag demonstrierten Gegner von Rot-Rot-Grün. Als Bodo Ramelow im ersten Wahlgang scheiterte, gab es Jubel. Als der neue Ministerpräsident Thüringens dann nach seiner Wahl seine erste Rede hielt, ging Ramelow auf seine Gegner zu und zitierte dabei den früheren Bundespräsidenten Johannes Rau.
Versöhnen statt spalten. Und ich glaube, daran wird sich die neue Landesregierung messen lassen müssen. Und daran werde ich auch mich persönlich messen lassen müssen.
Dazu gehört auch, wie die Linke in Thüringen mit dem Unrecht umgeht, das die SED vielen Bürgern in der DDR angetan hat. Ungewöhnlich deutlich distanzierte sich Bodo Ramelow und sprach in seiner Rede einen Freund auf der Tribüne an, der ein Opfer des DDR-Unrechtsstaates war.
Andreas Möller hat im Stasi-Knast in Potsdam gesessen. Er hat mich mitgenommen an den Ort, an dem er im Blut gelegen hat. Und ich kann nur sagen, lieber Andreas Möller, dir und allen deinen Kameraden kann ich nur die Bitte um Entschuldigung übermitteln.
Thüringens neuer linker Ministerpräsident kündigte an, dass das Thema Aufarbeitung des DDR-Unrechts ein Schwerpunkt der Koalition sein soll, und er bat die Opfer, in den Dialog einzutreten. Doch die sind kritisch. Der Dachverband der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft hat die Wahl als schwere Niederlage für die Demokratiebewegung von 1989 bezeichnet. Alte SED-Genossen und Stasi-Zuträger lenkten jetzt das Land. Dass mit der Linken die Nachfolgepartei der SED regiere, sei eine Verhöhnung der Opfer. Auch der Opposition ist nicht nach Versöhnung. Kein Applaus bei CDU und AfD für den neuen Ministerpräsidenten nach der Rede. Das Fazit von CDU-Fraktionschef Mike Moring war knapp.
Ich finde, zunächst ist eine missliche Situation für diesen Freistaat Thüringen.
Und der CDU-Politiker ließ durchblicken, dass von Zusammenarbeit wohl keine Rede sein wird.
Unser Ziel ist es, dass das rot-rot-grüne Bündnis diese 5 Jahre Wahlperiode nicht übersteht.
Der Fraktionschef der AfD, Björn Höcke, kritisierte 2 Sachen. Dass die CDU mit der AfD nicht zusammenarbeiten will, die der AfD Rechtspopulismus vorwirft, und dass die Linke den Regierungschef stellt.
Das ist ein historischer politischer Sündenfall, der sich heute ereignet hat. Und dass wir es hier mit einem Wolf zu tun haben, der Kreide gefressen hat, ist, glaube ich, heute auch wieder in der kurzen Stellungnahme des Herrn Ramelow klar geworden. Ich bin entsetzt.
Pragmatisch ist Thüringens Wirtschaft. Ihr Sprecher Stefan Faut sieht keine negativen Auswirkungen von Rot-Rot-Grün und einem linken Ministerpräsidenten.
Wenn Sie mich fragen, wo steht die Wirtschaft in 5 Jahren, dann sage ich, in 5 Jahren steht die Thüringer Wirtschaft besser da als heute.
Thüringen bekommt einen linken Ministerpräsidenten. Das könnte auch ein Signal für den Bund sein, als Modell für eine Koalition von SPD, Linken und Grünen in der Bundesregierung. Für die SPD ist das bisher noch ein Tabu, aber der linken Fraktionschef Gregor Gysi erinnert daran, dass sich viel ändern kann. Er war heute bei der Wahl im Landtag in Erfurt mit dabei.
Wenn ich einem von Ihnen 1990 gesagt hätte, ach, im Jahre 2014 stellen wir den Ministerpräsidenten von Thüringen, dann hätten Sie mir empfohlen, mich in die Psychiatrie zu begeben. Das hätte ich auch gemacht.
Die Wahl Ramelows hält Gysi für ein wichtiges Zeichen für den Bund. Eigentlich müssten jetzt seiner Meinung nach und nach Gespräche zwischen SPD und Linken anfangen, auch wenn es in der Bevölkerung im Moment keine Wechselstimmung Richtung Rot-Rot-Grün gäbe. Insgesamt wollte Gysi heute aber erstmal feiern.
Heute ist einfach ein großer, ein schöner Tag, auch in meinem Leben, das muss ich sagen, dass ich das noch erlebe.
Die SPD sieht in der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen kein Signal für den Bund. Generalsekretärin Jasmin Fahimi sagte, die SPD regiere in 14 von 16 Bundesländern in ganz unterschiedlichen Koalitionen und keine sei von irgendeiner Signalwirkung für die Bundesebene. Was die Zeit mit dieser Festlegung macht, davon hängt auch ab, wie Bodo Ramelow Thüringen regiert und ob so eine Koalition hält. Für ihn ist die Wahl schon jetzt ein persönlicher Triumph. Jahrzehntelang überwacht von deutschen Verfassungsschützern, bis das höchste Gericht diese Überwachung letztes Jahr stoppte. Heute bekommt er Gratulationen von Bundeskanzlerin Merkel. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte wörtlich, es ist Staatspraxis, dass die Bundeskanzlerin jedem gewählten Ministerpräsidenten ihren Glückwunsch übermittelt. Und das wird sie selbstverständlich auch in diesem Fall tun.
Kein Kommentar. Doch. Meinung. Bei Facebook wird lebhaft diskutiert über den ersten linken Ministerpräsidenten. Stefan Gersteuer schreibt, ein schwarzer Tag für alle DDR- und Stasi-Opfer. Darauf antwortet User Elbiker Frank Falsch, für mich als Stasi-Opfer ein großer und wunderbarer Tag. Linke ist nicht gleich SED. Die Welt hat sich inzwischen 25 Jahre weitergedreht. Und Martin Kettering mahnt, messt sie an den Taten, die sie heute tun und nicht an der Vergangenheit. Die anderen Parteien hatten auch zweifelhafte Mitglieder. Wolfgang Grebenhof schreibt auf Twitter, ein Niedersachse ist neuer Ministerpräsident in Thüringen. Irgendwie erschließt sich mir die ganze Aufregung nicht.
Was sonst noch wichtig war?
Ein erstes Mal gab es heute nicht nur in Thüringen mit der Wahl des ersten linken Ministerpräsidenten. Zum ersten Mal wurde in Deutschland auch ein Urteil gegen einen Kämpfer der islamistischen Terrororganisation IS gefällt. Das Oberlandesgericht Frankfurt verhängte gegen den 20-jährigen Angeklagten eine Jugendstrafe von knapp 4 Jahren. Für den Staatsanwalt ist das Urteil abschreckend.
Das Gericht hat den Angeklagten wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verurteilt. Es hat damit ein deutliches Signal gesetzt, dass die Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg auf Seiten einer dschihadistischen Vereinigung eine schwerwiegende Straftat darstellt. Das ist gut so.
Der 20-Jährige hatte gestanden, sich im Sommer 2013 den Islamisten in Syrien angeschlossen zu haben. Auf Menschen geschossen hat er nach eigenen Angaben nicht. Im Dezember letzten Jahres kam der IS-Anhänger nach Deutschland zurück. Sein Anwalt sagte heute, der 20-Jährige sei nicht gefährlich, sondern ein netter, freundlicher, schüchterner Junge. Und er hat beschrieben, wie der Angeklagte auf das Urteil reagiert hat.
Er nimmt es erstmal so zur Kenntnis und wir werden jetzt beraten, ob da ein Rechtsmittel eingelegt werden soll oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Deutschlandweit laufen 40 Gerichtsverfahren gegen mutmaßliche IS-Kämpfer aus Deutschland. Ein letztes Mal gab es heute in Bochum. Nach mehr als 52 Jahren ist dort Schluss mit Opel. In der Nacht um 12:30 rollte das letzte Auto vom Band. Durch das Ende der Autoproduktion fallen in Bochum insgesamt rund 3.300 Arbeitsplätze weg. Die letzte Schicht für die Beschäftigten, das Ende eines langen Kampfs um ihre Jobs.
Ja, man wollte immer weit wegschieben, immer quasi verdrängen, wenn der Tag jetzt da ist. Man kann die Sache so eigentlich gar nicht fassen, es ist unbeschreiblich.
Das ist halt schlimm für mich, ne? Ich bin auch noch sehr jung, bin gerade 20 geworden. Ja, ich muss gucken, wie es weitergeht. Ne?
Wie man sich selber fühlt, das fühlt keiner so richtig. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Die meisten Beschäftigten kommen jetzt in eine Transfergesellschaft für maximal 2 Jahre und mit 80% des bisherigen Lohns. Der Chef der Bochumer Arbeitsagentur rät aber, nicht lange zu warten mit der Suche nach einer neuen Stelle.
Ganz wichtig, die Botschaft an jeden Betroffenen. Die ersten 6 Monate spielen eine ganz große Rolle, wenn ich einen neuen Job haben will.
Ob das was hilft? Im Schnitt sind die Mitarbeiter 50 Jahre alt und seit über 20 Jahren bei Opel. Insgesamt wurden in dem Werk in Bochum 13,7 Millionen Autos gebaut. Gute Nachrichten für alle, die am Wochenende wegfliegen wollen. Die Lufthansa meldet nach dem 10. Pilotenstreik, dass es jetzt keine Ausfälle und Verspätungen mehr gibt. Der Betrieb läuft demnach wieder planmäßig. Die Piloten hatten bis Mitternacht gestreikt, um weiter mit 55 in den bezahlten Vorruhestand gehen zu können. Mehr als 12.000 Reisende konnten ihr Ziel deshalb nicht erreichen. Die gute Nachricht ist natürlich ohne Gewähr, denn bei der Lufthansa gilt ja gerade, nach dem Streik ist vor dem Streik.
Was noch wichtig wird.
Manipulation bei Leserabstimmungen zum Auto des Jahres, private Nutzung von Rettungshubschraubern, Berichte über gelbe Engel, die Prämien bekommen, wenn sie in Not geratenen Mitgliedern möglichst viele Batterien verkaufen. Der ADAC hat Anfang des Jahres keinen Skandal ausgelassen. Morgen will sich der ADAC neu erfinden und einen Schlussstrich ziehen. In München lädt der zweitgrößte Autoclub der Welt zu einer außerordentlichen Hauptversammlung. Dabei soll beschlossen werden, die wirtschaftlichen Aktivitäten in eine Aktiengesellschaft auszugliedern, die dann von einer Stiftung kontrolliert wird. Unter anderem verzichtet der ADAC auf den Verkauf von Kindersitzen oder auf Geschäfte mit sogenannten ADAC-Werkstätten. Die Botschaft, der ADAC ist unabhängig. Kritisch sieht das der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer.
Der ADAC, der macht ein bisschen Retuschen, ein bisschen Schminke, formuliert mit schönen Worten sicherlich eine Stiftung, aber hinter der Fassade bleiben die Dinge so, wie sie sind heute.
Richtig ist auf jeden Fall, dass die personelle Erneuerung ins Stocken geraten ist. Morgen will sich August Markel zum ADAC-Präsidenten wählen lassen. Das Amt hatte der bisherige Vizepräsident nach dem Rücktritt des alten ADAC-Chefs Peter Mayer übernommen, um die Skandale aufzuklären. Lange hatte Markel versprochen, dass er die Macht wieder abgibt, wenn im ADAC aufgeräumt wurde.
Und sonst in der Welt?
Kenias Staatschef soll für Mord, Vergewaltigung und Deportationen in seinem Land mitverantwortlich sein. Wegen dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde Uhuru Kenyatta vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt. Jetzt ist das Verfahren überraschend eingestellt worden. Die Anklage hat ihre Vorwürfe zurückgezogen, vor allem weil in den vergangenen Wochen immer mehr Zeugen auf einmal nicht mehr auffindbar waren oder vermutlich durch Bestechung nicht mehr aussagen wollten. Behörden verweigerten außerdem die Herausgabe von Dokumenten. Kenyatta wird vorgeworfen, die Volksgruppen in seinem Land nach der Wahl 2007 gegeneinander aufgehetzt zu haben. Mehr als 1200 Menschen kamen ums Leben. Kenyatta war das erste Staatsoberhaupt, dem vor dem Weltstrafgericht der Prozess gemacht werden sollte. Bei der Sterilisation von Frauen in Indien sind unsaubere Operationen offenbar weit verbreitet. Jetzt ist ein neuer Fall in einer Spezialklinik im Südosten des Landes bekannt geworden. Laut Medienberichten hat ein Chirurg bei 56 Frauen wissentlich einen lebensgefährlichen Eingriff vorgenommen. Er nutzte Fahrradluftpumpen, um den Unterleib aufzublähen, damit die Operation durchgeführt werden kann. Jede Klinik verfügt eigentlich über ein spezielles keimfreies Gerät, sogenannte CO2-Insufflatoren. Das Gerät soll bei der Operation der 56 Frauen gefehlt haben. Die Klinik will den Arzt jetzt nicht mehr einsetzen.
Wissensnachrichten.
Schimpansen benutzen Werkzeuge, sie haben eine Persönlichkeit und Gefühle wie wir auch und sie trauern um ihre Toten. Aber wenn sie uns so ähnlich sind, müssen wir ihnen dann nicht die gleichen Rechte wie für Menschen zugestehen, also Menschenrechte? In den USA haben Tierschützer versucht, die vor Gericht einzuklagen. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten ist hier. Ein New Yorker Gericht hat geurteilt. Was kam raus?
Das hat die Klage abgewiesen und zwar mit der Begründung, dass ein Schimpanse keine Person im Sinne der Verfassung ist. Um Bürgerrechte zu bekommen, heißt es da, wie den Schutz der persönlichen Freiheit, müsste der Affe auch die Pflichten eines Bürgers übernehmen können, also zum Beispiel die rechtliche Verantwortung für seine Taten, und das geht aber nicht.
Wie hatten denn die Tierschützer argumentiert?
Also die Gruppe Non-Human Rights Project, die sagt, obwohl Schimpansen uns in vielen Bereichen so ähnlich sind, halten wir sie in Zoos und benutzen sie als Versuchstiere in Labors, und da ist dann irgendwo ein Widerspruch. Die Gruppe fordert, dass Schimpansen zumindest ein paar grundlegende Rechte bekommen sollen, zum Beispiel ein Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Konkret geht es der Gruppe um mehrere Schimpansen, die im Bundesstaat New York in Gefangenschaft gehalten werden, und zwar ihrer Meinung nach nicht artgerecht. Mit ihrer Klage sind sie zwar jetzt vorerst gescheitert, aber da können sie in die nächste Instanz gehen, und sie haben auch noch mehrere andere Klagen in der Pipeline.
Da geht es also nur um Schimpansen in New York. Gibt es denn in Deutschland auch solche Initiativen?
Es gibt zum Beispiel das Great Ape Project. Die Aktivisten, die fordern mehr Rechte für alle Menschenaffen, aber explizit nicht Menschenrechte, sondern eben Grundrechte wie Schutz vor Folter und so weiter. Sie argumentieren, dass Menschenaffen auch intelligente Wesen sind. Sie haben ein Ich-Bewusstsein und eine Kultur, sodass die Grenze zum Menschen irgendwann nicht mehr haltbar ist. Das Great Ape Project, das versucht aber nicht über Klagen sein Ziel zu erreichen, sondern über den politischen Weg. Im Frühjahr haben sie eine Petition beim Bundestag eingereicht, aber der Petitionsausschuss wollte den Antrag nicht mal veröffentlichen.
Also kein Glück für die Menschenaffen-Aktivisten erstmal, weder in Deutschland noch in den Staaten. Jetzt schauen wir mal nach Indien. Da machen viele internationale Pharmafirmen gerne ihre Medikamententests, weil es da billiger ist. Welche Gefahren es dabei gibt, das zeigen jetzt Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung.
Die berichten von systematischen Fälschungen bei einer großen Firma, die solche Tests fürs Ausland macht, auch für Firmen aus Europa. Deswegen kommen ab und zu Prüfer von den jeweiligen nationalen Behörden vorbei. Und dabei wurde entdeckt, dass über Jahre hinweg manipuliert wurde. Deswegen werden jetzt laut dem Rechercheverbund allein in Deutschland 100 Zulassungen überprüft. Über einen Verkaufsstopp will die EU-Kommission aber erst noch entscheiden.
Und warum machen diese Pharmafirmen ihre Studien so auf dem Ausland? Also nur wegen des Geldes oder gibt es auch noch andere Gründe?
Ja, nicht nur, aber natürlich auch. Da muss man weniger für Ärzte und Studienteilnehmer zahlen im Ausland. Und die Leute hätten sonst vielleicht gar keinen Zugang zu einer Behandlung und sind viel eher dazu bereit als zum Beispiel Deutsche. Indien speziell hat jetzt den Vorteil, dass es da viele gut ausgebildete Ärzte gibt, trotz allem, und dass die sehr gut Englisch sprechen oft. Außerdem lockt die Regierung aktiv Pharmafirmen Firmen an mit niedrigeren Steuern und Gesetzesänderungen. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht der erste Pharma-Skandal aus Indien. Vor ein paar Jahren haben die sich so gehäuft, dass die Firmen erstmal die Finger von Indien gelassen haben.
Zum Schluss kommen wir noch zu etwas Erfreulichem. Heute war es soweit. Die neue Raumkapsel Orion ist gestartet.
Eigentlich war der Start schon für gestern geplant. Der wurde aber verschoben. Erst hatte sich ein Boot zu nah an die Startrampe verirrt. Dann war der Wind zu stark und dann gab es auch noch Probleme mit einem Tankventil. Heute ging aber alles gut und die NASA-Sonde Orion hat planmäßig in 5800 Kilometern Höhe die Erde umrundet. Dabei wollte man schauen, ob die Elektronik die Hitze beim Wiedereintritt in die Atmosphäre aushält und ob die Fallschirme funktionieren. Mit Orion will die NASA dem Mars einen Schritt näher kommen. Die Kapsel soll nämlich in den 2030er Jahren mal Menschen dahin bringen.
Und seit gerade ist klar, Orion ist sanft mit seinen Fallschirmen im Pazifik gelandet. Vielen Dank, Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend wird es immer nebliger. Stellenweise kann es nieseln und glatt werden auf den Straßen. In der Nacht beginnt es zu regnen an. Oberhalb von 400 Metern gibt es Schnee. Das Wetter begleitet uns auch morgen den ganzen Tag bei 0 bis 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.